Wir sind im ersten Petrusbrief im Kapitel 5 heute Morgen. Was denkt ihr ist das Schlimmste im Leben? Das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann?
Gott getrennt zu sein.
Ja? Amen. Das war auch mein Gedanke. Das Schlimmste ist eigentlich den allmächtigen Gott, unseren Schöpfer gegen uns zu haben. Und was ist das Beste?
Ihn zu freuen.
Genau, ihn als Freund zu haben. Ja, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns sorgt. In Römer 8 heißt es, wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Und im Psalm 84, besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen, also bei Gott, als 1000 andere. Und eine Sache, die bestimmt, ob Gott gegen uns ist oder für uns ist, ist unsere Einstellung, ob wir stolz sind oder ob wir demütig sind. Das haben wir letzte Woche schon gelernt im Vers 5. Da hat Gott durch den Petrus zu uns gesprochen über die Wichtigkeit von Demut. Ich lese nochmal den Vers 5 vor. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Also erstens Demut im Umgang miteinander als Gemeinde. Philipper 2, Vers 3 sagt uns der Herr, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und Jesus war unser Vorbild. Er hat sich gedemütigt, er erniedrigte sich selbst, heißt dort im Philipperbrief. Und er wurde Mensch, von Gott zum Mensch, was für ein Riesenschritt. Und das war nicht genug, dann hat er sich wieder erniedrigt zum Letzten der Menschen eigentlich. Ging für uns ans Kreuz, um unsere Schuld zu tragen. Und sein ganzes Leben lang hat Jesus das uns vorgelebt. Das heißt, demütig zu sein. Wahrscheinlich hat Petrus sich erinnert an eines der eindrücklichsten Dinge, die Jesus getan hat, und zwar an dem Abend, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Als sie alle zusammen waren, da nahm Jesus ein Handtuch und umgürtete sich damit und hat begonnen, den Jüngern, seinen Lehrlingen, die Füße zu waschen. Und das war der niedrigste Job im ganzen Haus. Und wie wäre es bei uns zu Hause, wenn jeder die Einstellung hätte, den niedrigsten Job zu machen bei uns daheim? Und Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Also lasst euch mit mir zusammenspannen, lasst euch von mir beherrschen, lasst euch von mir leiden und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist, was Jesus war. Und dann sagt er, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Demut, diese Einstellung der Demut hat auch was mit unserem Seelenfrieden zu tun. Erstens Demut im Beziehung mit unseren Mitmenschen. Zweitens, Demut in Bezug auf Gott. Lass uns den Vers 6 lesen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Demut in Bezug auf Gott. Nicht Stolz oder Hochmut. Was ist Stolz? Stolz hat viele verschiedene Ausprägungen, oder? Was sind so ein paar Aspekte von Stolz? Bezug auf Gott. Denk mal, Stolz in Bezug auf Gott. Erstens mal, dass jemand Gott nicht anerkennt. Dass jemand Gott nicht folgt. Dass jemand Gott nicht gehorcht. Dass er Gott nicht vertraut. Dass er Gott nichts zutraut. Selbstgerechtigkeit. Oh, ich brauche Gott nicht. Selbstgenügsamkeit. Unabhängigkeit von Gott. Eine rebellische Einstellung Gott gegenüber, dieses Denken, ich brauche Gott nicht. Wenn wir denken, wir wissen es besser als Gott. wenn wir unser eigener Gott sein wollen eigentlich, wenn wir die Ehre für uns selbst nehmen für etwas, wofür eigentlich Gott die Ehre gebührt. In Daniel 4 sehen wir ein Beispiel, König Nebukadnezar, den Herrscher über die damalige Welt. Er war der König über das Babylonische Reich und das war das Weltreich damals, das die ganze Welt beherrscht hat. Und Gott hat ihn mit Reich und mit Reichtum und mit Einfluss gesegnet und er hat ihn gebraucht, um Israel zu züchtigen. Und dann lesen wir, wie er stolz wurde in Daniel 4. Ich lese euch das mal vor, ab Vers 26, wer mitlesen will. Als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte: Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Noch war das Wort im Mund des Königs, da kam eine Stimme aus dem Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Gott hatte das dem Nebukadnezar vorher prophezeit und ihn gewarnt, dass er nicht stolz wird. Und so 7 Jahre lang hat der König Nebukadnezar seinen Verstand verloren und hat wirklich gelebt wie ein Tier. Dann in Vers 31, nach diesen 7 Jahren, berichtet Nebukadnezar jetzt persönlich: Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde die Souveränität Gottes. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Zu derselben Zeit, als er sich gedemütigt hat unter Gottes mächtige Hand, wie wir hier im Petrusbrief lesen, zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und zur Ehre meines Königstums kehrte meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke alles an Wahrheit und dessen Wege recht sind und der dir erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Nebukadnezar war so einer, dem Gott widerstanden ist, weil er stolz geworden ist. Also stolz in Bezug auf Gott. Wir können auch stolz sein in Bezug auf unsere Mitmenschen. Meistens bedingt das eine das andere. Wie ist jemand, der stolz ist in Bezug auf andere? Wie ist jemand, der sich überhebt über andere, wie wir im Philipperbrief gelesen haben? Jemand, der denkt, er ist irgendwo ein bisschen besser oder steht drüber, ein bisschen höher. Oder Ruhmsucht, haben wir auch gelesen. Jemand, der die Anerkennung von Menschen haben will. Jemand, der eigennützig ist, der egoistisch ist. Jemand, der eigentlich vor allem an sich selbst denkt. Und das führt dann dazu, dass man andere ausnutzt und dass man lieblos zu anderen ist und sie lieblos behandelt, dass man neidisch wird und eifersüchtig wird, Habsucht, ungesundes Konkurrenzdenken, Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit auch den Geschwistern und anderen Menschen gegenüber, so diese Einstellung, ich brauche niemanden von euch, Undankbarkeit, Unversöhnlichkeit, all diese Dinge, Besserwisserei, Prahlerei. Stolze Menschen reden sehr viel über sich, weil das ist, worum sich ihr Leben dreht. Sie stellen sich in den Mittelpunkt, sind rebellisch auch, können sich nirgendwo einfügen. Stolzer denkt zu hoch von sich. Manchmal kann es aber auch so eine verdrehte Form annehmen, dass man zu niedrig von sich denkt. So dieses, oh, ich kann gar nichts, ich bin so arm. Ich armes Würstchen. Und man versucht so die Aufmerksamkeit von anderen zu erlangen und Mitleid zu erlangen und sich wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ist auch eine verdrehte Art von Stolz eigentlich, weil man denkt wieder vor allem an sich selbst und dreht sich um sich selbst. Demut bedeutet, dass du nicht zu hoch oder zu niedrig von dir denkst, sondern dass du gar nicht an dich denkst, weil deine Ausrichtung ist auf Gott und auf andere. Mir ist bewusst, ich weiß, alles kommt von Gott. Ich weiß, wie sein Wort mir sagt, ohne ihn kann ich nichts tun, aber mit ihm kann ich alles tun. Philipper 4, Vers 13. Demütiger ist arm im Geist, wie Jesus gesagt hat. Und er ist sich bewusst, ich brauche Hilfe. Das macht Demut aus. Ich brauche Hilfe von Gott, ich brauche Hilfe auch von den Geschwistern. Ist jemand, der Hilfe annehmen kann. Das kann nicht stolz sein. Demütiger ist ein Diener. Er weiß, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und es ist ihm wichtig, dass Gott die Ehre bekommt bei allem, was er tut. So diese Einstellung, die Johannes der Täufer hatte, als er gesagt hat, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Ich habe die letzte Woche in meiner stillen Zeit durch Psalmen gelesen und ich werde heute einige Psalmen vorlesen oder viel von den Psalmen. Da ist so viel drinnen, was zusammenpasst mit der Stelle, die wir heute durchnehmen. Im Psalm 115, Vers 1 sagt der Psalmist, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Das ist Demut. Herr, nicht mir die Ehre, sondern dir die Ehre. Also, Gottes Wort an uns, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander und dann demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Die mächtige Hand Gottes. Unser Gott ist mächtig. Unser Gott ist allmächtig. Er kann alles tun, was immer er tun will. Er hat alles, was existiert, in Existenz gesprochen. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Seht ihr, er hat eine mächtige Hand. Das heißt, er kann tun, was immer er will. Psalm 115 lesen wir auch im Gegensatz, hier im Kontrast zu den Götzen dieser Welt. Sagt der Psalmist, unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Also die mächtige Hand Gottes. Okay, willst du, dass diese mächtige Hand Gottes mit dir ist oder dass die mächtige Hand Gottes gegen dich ist? Was willst du haben? Ich kann dir eins versprechen, wenn du versuchst, Arm zu drücken mit Gott, wirst du verlieren. Ohne Zweifel. Gott widersteht dem Hochmütigen. Psalm 101, Verse 4 und 5. Da sagt Gott, ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Böses will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Also Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen erstens, was sehen wir hier, erstens, er gibt ihm Gnade. Unverdiente Gunst. Einen Stolzen, einen Selbstgerechten kann Gott nicht retten, für den kann Gott nichts tun. Aber ein Demütiger, der sagt, Gott, ich bekenne, ich bin ein Sünder und ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Und ich glaube, Jesus ist mein Retter und ich vertraue mich ihm an und dem, was er für mich getan hat. Dem wird Gott Gnade schenken. Den wird Gott erretten. Den wird Gott beschenken mit seinem ewigen Leben. Und dann auch, wenn er nachher zu ihm kommt in Demut und sagt, Gott, ich brauche Hilfe. In meinem Familienleben zum Beispiel. Gott, ich kann nicht meine Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Ist übermenschlich eigentlich. Gott, ich brauche deine Hilfe. Oder morgens in der stillen Zeit, Herr, ich werde heute ein schwieriges Gespräch haben oder eine schwierige Situation haben. Und ich muss eine Entscheidung treffen und Gott, es ist mir alles zu hoch. Ich habe nicht die Weisheit, die es braucht. Aber Gott, du sagst in deinem Wort, wenn uns an Weisheit mangelt, dann können wir zu dir kommen und können beten. Also Herr, suche ich dich für diese Situation. Deine Hilfe. Gott, ich habe es nicht in mir, diese Versuchung oder diese Herausforderung in meinem Leben zu bestehen. Gib du mir Kraft. Herr, es fällt mir so schwer, mich selbst zu beherrschen. Herr, beherrsche du mich. So ein Mensch, der demütig zu Gott kommt, der wird Gnade erleben. Gottes Beistand und Gottes Hilfe und seinen unverdienten Segen. In seinen Beziehungen, in der Ehe, in seinen Entscheidungen, in all diesen Herausforderungen und schwierigen Situationen. Gott wird da sein mit seiner Gnade. Gnade über Gnade. Gibt er Gnade und dann noch mehr Gnade und dann noch mehr Gnade und noch mehr Gnade. Unendlich ist seine Gnade. Er wird da sein und mit seinem Trost, mit seiner Zurüstung, mit seiner Stärkung. Und so ein Demütiger kann wirklich sagen mit dem Paulus, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Nichts kann ich ohne ihn, getrennt von ihm kann ich nichts tun, aber alles kann ich mit ihm tun. Das ist meine Erfahrung, weil da ist seine Gnade da. Psalm 103, wer mitlesen will, ab Vers 10. Habe ich alles letzte Woche gelesen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig, ich mag das, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Die übermächtige, überwältigende, unverdiente Gunst von Gott. Sofern der Osten ist, vom Westen hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er erkennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Und fährt ein Wind darüber, so ist er nicht mehr. Und ihr Ort kennen sie nicht mehr, unsere Vergänglichkeit. Die Gnade des Herrn aber währt ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Gottes Gnade. Der Demütige erfährt erstens Gnade. Und dann zweitens sehen wir hier im Vers 6, der Demütige wird von Gott erhöht. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Demütigen wird Gott erhöhen, denn den kann Gott gebrauchen. Der wird ihm Ehre bringen. Und seht hier zur rechten Zeit, sagt Gott. Uns kommt es meistens zu spät vor. Aber wir müssen Gott vertrauen. Sein Timing ist perfekt. Zur rechten Zeit. Wir können ihm vertrauen. Wenn wir uns demütigen, dann kann Gott uns erhöhen. Das ist der biblische Weg, um groß zu werden. Ohne dass wir uns selbst kaputt machen und andere kaputt machen. Wenn wir demütig sind, wenn wir nicht an uns denken, dann kann Gott uns groß machen. Und dann wird uns das nichts ausmachen, weil wir denken nicht an uns. Wir denken an andere. Dann wird unsere Größe oder unser Einfluss zum Guten sein, zum Segen für uns und auch für andere. Dritte, was wir sehen, Gott sorgt für den Demütigen. Lesen wir nochmal Vers 6 und dann Vers 7 zusammen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Eine Art und Weise, wie wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen können, ist, dass wir unsere Sorge auf ihn werfen. Erinnert euch, ein Aspekt von Stolz ist Selbstgenügsamkeit. Dieses Denken, ich habe mein Leben in meiner Hand, Ich brauche niemanden. Ich kann mich für mich selbst sorgen. Das ist eigentlich ziemlich stressig, wenn du selbst Gott spielen musst. Wenn es an dir allein liegt, dass du und deine Familie zu essen haben. Dass alles okay ist in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie. Dass deine Kinder auf dem richtigen Weg wandern. Dass du den Arbeitsplatz nicht verlierst. Dass deine Firma genug Aufträge hat. Ganzen Herausforderungen und Konflikte zu lösen. Wenn das allein an dir liegt, oh Mann, du bist allein in diesem kalten Universum, in dieser Welt, der du eigentlich egal bist. Mit deinen ganzen Nöten und Zweifeln und Unsicherheiten und Schwachheiten und Konflikten und Herausforderungen und Krankheiten vielleicht. Oh Mann, das kann einen schon den Schlaf rauben. Aber was bleibt dir dann schon über? Ohne Gott als dir selbst Sorgen zu machen. Selbst wenn 90% dieser Dinge, über die wir uns sorgen, sowieso nie eintreffen oder wir zumindest keinen Einfluss darauf haben. Denk zum Beispiel an unsere Wirtschaftskrise gerade. Es gab einen Mann, der dafür bekannt war, als ich viel Sorgen gemacht hatte. Er ist ständig mit Sorgenfalten herumgelaufen, hat einen sehr anspruchsvollen, herausfordernden Job und schwierige Situation in der Familie, und die Menschen konnten ihn wirklich ansehen, wie belastet er war. Aber eines Tages ging er so pfeifend durch die Gegend, unbeschwert, lächelnd, lacht, und Leute haben ihn gefragt, hey, was ist passiert? Und er hat gesagt, hey, klasse Sache, ich habe jemanden angestellt, der sich für mich meine Sorgen macht. Ist nicht ganz billig, ich musste ihm 4.000 Euro im Monat dafür bezahlen, aber hey, toller Deal, ich bin frei. Sagt der andere zu ihm, hey, aber du verdienst doch nur 2.000. Ja, das ist seine Sorge. Wisst ihr, dass wir jemanden haben, der sich nicht Sorgen um uns macht, aber der wirklich für uns sorgt? Und das Tolle ist, es ist derselbe mit der mächtigen Hand, mit der allmächtigen Hand, von dem wir gerade gelesen haben, unseren Schöpfer, unser Gott. Er ist besorgt für euch. Oder manche Übersetzungen übersetzen es, er sorgt für euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so schnell über diese Verse da drüber lesen könnt. Aber ich bin da hängen geblieben. Mich haut es wirklich aus den Socken, zu lesen hier, dass er besorgt ist für mich. Dieses allmächtige, unendliche, ewige, souveräne, große Wesen Gott, der das ganze Universum beherrscht, vor dem sich alle Engel beugen, der ist besorgt um mich, um mich kleinen, schwachen Menschen. Der ist persönlich interessiert an mir. Der ist persönlich betroffen von meinen Problemen, so sehr sogar, dass er sich drum kümmert. Ja, das ist, was unser Vers uns hier sagt. Wow! Er ist so groß, aber er ist besorgt. Und dieses Besorgtsein, das ist so ein zärtliches, intimes, persönliches Wort, oder? Das spricht von persönlichem Interesse, von persönlicher Vertrautheit. Ich denke an einen Vater oder eine Mutter, die sind besorgt um ihre Kinder, die sorgen für ihr Kind. Genau, das ist, was die Bibel uns sagt. Wenn du dich Jesus anvertraut hast, dann bist du Gottes Kind geworden. Dann ist der ewige Gott dein Vater. Und er liebt dich. Er ist verliebt in dich, so wie ich in meine zwei Jungs verliebt bin. Und du bist unter seiner persönlichen Aufsicht, unter seiner persönlichen Fürsorge. Matthäus 7 hat Jesus gesagt im Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn beten. Und wir dürfen beten, unser Vater im Himmel, Vater unser im Himmel. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Vater unser im Himmel. Er ist mein Vater. Gott, der Allmächtige, sorgt für euch. Wir dürfen unsere Augen zum Himmel aufheben in Jesu Namen und sagen, Abba, Papa. Das ist unglaublich. Aber der Allmächtige sorgt für euch. Ich meine, wenn das die Wahrheit ist, dass der allmächtige Gott mein Papa ist und für mich sorgt, gibt es irgendwas, was zu schwer ist für ihn? Gibt es irgendwas, was unmöglich ist für ihn oder zu groß ist für ihn? Nee, oder? Die mächtige Hand Gottes. Denk an die größte Schwierigkeit in deinem Leben momentan. Das, was dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, meisten beunruhigt, schlaflose Nächte bereitet. Vielleicht sind es Finanzen oder die Firma, deine Arbeit. Vielleicht sind es Beziehungen, deine Ehe, deine Familie. Vielleicht ist es Krankheit oder Verlust oder deine eigene Schwachheit. Vielleicht ist es eine Versuchung. Oder eine Gefahr, oder vielleicht sogar der Tod. Was ist es, was dir die größten Schwierigkeiten bereitet? Okay, und jetzt setzt das in Relation zu dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Mit einem Wort, zu deinem allmächtigen Vater im Himmel. Ist es unmöglich für ihn? Ist es hoffnungslos? Nee, oder? Wenn wir sagen können, Vater unser im Himmel. Das setzt die Dinge in die richtige Perspektive. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hier in meinem Leben auch. Stell sicher, dass deine Beziehung mit ihm in Ordnung ist, dass deine Motivation in Ordnung ist. Vater, dein Name werde geheiligt. Nicht ich, sondern dir die Ehre. Und dein Wille geschehe, nicht meiner, sondern nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vater, wenn das meine demütige Haltung ihm gegenüber ist und Vertrauen auf ihn, dann darf ich weiter beten und darf sagen, unser tägliches Brot, gib uns heute das, was wir heute brauchen. Vater, versorg uns. Und Vater, vergib uns, vergib mir. Und führ uns, führ mich nicht in Versuchung. Und ich darf mich erinnern, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns Matthäus 6 aufschlagen, zusammen, Vers 24. Matthäus 6, Vers 24. Lass uns ein paar Bibelstellen zusammen lesen. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Also ihr sagt wieder, schaut, dass eure Prioritäten in Ordnung sind. Und dann sagt er weiter, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin, auf die Vögel des Himmels. dass sie weder sehen, noch ernten, noch ins Scheunen sammeln, so wie ihr das tun könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht, so wie ihr das tun könnt. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Vers 33, jetzt geht es wieder um Prioritäten. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet danach, von Gott beherrscht zu sein, um zu seiner Ehre zu leben, sein Reich zu bauen und nach seiner Gerechtigkeit. Macht es zur Priorität. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Schlag mit mir auf Psalm 118. In Verfolgungen, wenn ihr Stress habt mit anderen Menschen. Psalm 118, Vers 1. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Ich sage Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Ich sage das Haus Aaron, die Priester, ja, seine Gnade währt ewig. Es sagen die, den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe. Ja antwortete mir in der Weite. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Vers 8, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen, inklusive dir selbst. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. In unsicheren Zeiten wie diesen, mit einer ungewissen Zukunft, schlag mit mir auf Sprüche 3. Wir lesen ab Vers 5. Kennt die Verse alle. Sprüche 3, Abvers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Wieder die richtige Ausrichtung. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrages, wieder richtige Prioritäten. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Moos fließen über deine Keltern. Übrigens, wenn du auf Jesus vertraust, ist deine Zukunft nicht ungewiss. Vielleicht ganz kurzfristig betrachtet, aber langfristig wissen wir genau, was abgehen wird, oder? Zurück zu 1. Petrus. Kapitel 5, Vers 10, da ist es der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Das ist deine Zukunft, wenn du Jesus vertraust. Das ist dir sicher. Wir wissen, dass alles okay sein wird. Also Gott ist besorgt um dich. Persönlich. Er kümmert sich persönlich um dich. Was soll meine Reaktion darauf sein? Seht ihr, es heißt, werft alle eure Sorge auf ihn. Das ist, was wir tun sollen. Weil es so ist, dass Gott, unser liebender Vater, so fürsorglich besorgt ist um uns. Weil er für uns sorgt, weil er sich um uns sorgt, weil das so ist, werft alle eure Sorge auf ihn. Das ist ein sehr starker, energetischer, wenn das ein Wort ist, energetischer Ausdruck, aktiver Ausdruck. Werft es auf ihn. Das ist stärker, als wenn der Paulus zum Beispiel sagt, legt ab das oder das. Nee, werft es auf ihn. Wirf es weg von dir selbst, auf ihn. Sorg dich nicht, wirf es weg auf ihn. Ist oft nicht einfach. Sorgen können sehr einnehmend sein, sehr emotional und gedanklich uns binden. Ist nicht einfach, besonders wenn es schon eine Gewohnheit ist. Wenn du es zur Gewohnheit gemacht hast, dich zu sorgen. Dann braucht es oft viel emotionale und kognitive Energie. Echte Anstrengung. Du musst das werfen, ein bewusstes Wegwerfen. Von mir weg, weg, weg auf ihn. Sorgen kann ein Ausdruck sein von mangelndem Vertrauen auf Gott. Eigentlich sage ich, wenn ich mich sorge, Gott, hier diese Verheißung in Vers 7, dass du für mich sorgst, dass du besorgt bist für mich, das ist nicht vertrauenswürdig. Eigentlich sage ich Gott, du bist nicht vertrauenswürdig, wenn ich mich sorge. Oder vielleicht ist da zu viel Selbstgenügsamkeit noch. Ich mache mir Sorgen, weil ich denke, ich muss das irgendwie alleine packen. Bin zu sehr eingenommen von mir selbst, vielleicht auch von meinen eigenen Schwächen. Und Mann, das bereitet mir Sorgen. Und das Ganze ist Stolz. Also demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und wirf deine Sorge auf ihn. Warum kannst du das tun? Weil er ist besorgt für dich. Was heißt es praktisch, unsere Sorgen auf ihn zu werfen? Nimm diese Situation, die du vorhin gedacht hast, das, was dir am meisten Sorgen bereitet, nimm das und ergreif diese Verheißung im Glauben, dass Gott für dich besorgt ist. Und bring alle sorgenden Gedanken unter den Gehorsam von Jesus Christus, unter den Gehorsam unter diesen Vers. Vielleicht muss das sehr energetisch sein, mit viel Energie. Vielleicht musst du zu dir selbst sagen, was bildest du dir eigentlich ein, mein Herz? Was bildest du dir ein, Günther Weber? Was wagst du, Gottes Wort hier anzuzweifeln, dass Gott für dich besorgt ist? Er ist vertrauenswürdig und ich werde ihm vertrauen und ich werf diese Sorge jetzt von mir selbst weg auf ihn. Vertrau nicht länger auf mich selbst, sondern auf ihn. Was ist das Resultat davon, wenn wir das tun, wenn wir Gott für uns sorgen lassen? Resultat davon ist Friede. Philipper 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Werft es auf ihn und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Friede, selbst wenn wir es nicht verstehen, wenn es drunter und drüber geht und wir sehen keinen Ausweg. Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wow, wir können bei klarem Verstand bleiben, wir können schlafen, wir können Frieden haben. Wie Jesus uns auch gesagt hat, wenn wir uns demütigen und Gott vertrauen, werden wir Frieden finden für unsere Seelen. Frieden, der unabhängig ist von Umständen. Ich möchte euch zum Abschluss die Geschichte eines englischen Kirchenliedes erzählen. Wer von euch kennt dieses Lied "It is well with my soul"? Das ist eine ganz bekannte englische Hymne. Also übersetzt vielleicht: Es ist alles okay mit meiner Seele, es ist alles gut mit meiner Seele. Horatio Spafford hat dieses Lied geschrieben. Der war ein sehr erfolgreicher Anwalt in Chicago, der in Immobilien investiert hatte. Er war 43 Jahre alt, lebte mit seiner Frau und seinen 5 Kindern auf der westlichen Seite von Chicago. Und vielleicht wisst ihr das, 1871 gab es ein großes Feuer in Chicago. Über 100.000 Häuser wurden zerstört. Viele Menschen kamen ums Leben. Und der Horatio hat über Nacht alles verloren. Alles, in was er investiert hat. Es war alles weg. Und was noch schlimmer war, sein einziger Sohn, sein 4-jähriger Sohn, ist umgekommen in diesem Inferno. Und dann 2 Jahre später wollte er mit seiner Familie nach Europa reisen, mit dem Schiff damals. Ne? Und er persönlich, er war verhindert in letzter Minute aus geschäftlichen Gründen. Und so hat er seine Frau mit den 4 Töchtern vorausgeschickt und er wollte dann ein späteres Schiff nehmen und nachkommen. Und dieses Schiff, auf dem seine Frau und seine Kinder waren, das ist kollidiert mit einem anderen Schiff und ist sehr schnell gesunken und seine 4 Töchter sind umgekommen. Seine Frau war eine von den wenigen Überlebenden. Und als er dann seiner Frau nachreiste, auch wieder auf einem Schiff zu seiner trauernden Frau reiste, und als er an dieser Stelle vorüberfuhr, wo seine Töchter gestorben sind, da hat Gott ihn inspiriert, dieses Lied zu schreiben. Es ist gut mit meiner Seele. Ich möchte das Lied vorspielen. Und während wir uns das anhören, was ist deine Sorge? Wirf sie auf den Herrn in dieser Zeit. Vertraue sie ihm an. Denn er ist besorgt für dich, ganz persönlich, als sein geliebtes Kind. Ist alles okay mit deiner Seele? Ist alles gut? Amen. Bye.
life is.